William Creek.
William Creek ist die kleinste Stadt im Outback und wahrscheinlich auch in ganz Australien. Die gesamte Bevölkerung besteht aus nur 10 Personen. Die Stadt liegt auf dem Utnadatta Track, auf einer Salzbusch-Ebene 880 Kilometer nördlich von Adelaide und liegt ungefähr auf halbem Weg zwischen Mary und Utnadatta. 160 Kilometer östlich von Coober Pedy. Das alte Sprichwort ist hier wirklich wahr. Blinzle und du verpasst was. Das Hotel in William Creek ist die einzige Kneipe und Unterkunft auf dem Utnadatta Track zwischen Mary und Utnadatta. Und es ist eines von Australiens kultigsten und beliebtesten Outback-Hotels. Die Stadt lebt vollständig vom Tourismus als Hauptindustrie. Übernachtungsgäste und Veranstaltungen können die Einwohnerzahl um das 20-fache auf über 200 erhöhen. William Creek ist vollständig umgeben von der größten Rinderfarm, Rinderstation oder Ranch der Welt, Anna Creek Station. Es erstreckt sich über 24.000 Quadratkilometer oder 6 Millionen Hektar und ist sogar größer als Israel oder Wales. Anna Creek, die weltgrößte Rinderzuchtstation, und William Creek, Australiens kleinste Stadt, liegen in der Wüste. Und beide sind von einer Sache abhängig. Wasser. Es ist kein Zufall, dass beide nach den örtlichen Bächen, die in der Nähe fließen, benannt sind. Wasser ist lebenswichtig und kostbar. Hier draußen ist es Mangelware. In den meisten Jahren fällt in dieser Region hier sehr wenig Niederschlag. Das Überleben ist eine Herausforderung. Das Leben ist hart. Aber gelegentlich, etwa alle 25 Jahre oder so, führen Wirbelstürme und schwere Regenfälle in Queensland und Nordaustralien die Überschwemmungen auf eine 1000 Kilometer lange Reise nach Süden, zum nahegelegenen Lake Eyre, dem größten See Australiens. Während das Wasser über die Überschwemmungsgebiete fließt und den Lake Eyre füllt, verwandelt es die Gegend und sorgt für eine Begrünung der Wüste. Es bringt Leben und Vitalität an einem der trockensten, unwirtlichsten Orte der Erde. Die Gegend wird einfach lebendig. Begleiten Sie mich auf eine Reise nach Zentralaustralien, um unsere kleinste Stadt, die größte Viehzuchtstation und den größten See zu besuchen. Und werden Sie Zeuge einer einzigartigen und erstaunlichen Verwandlung, wie das in den Lake Eye fließende Wasser das Land verändert und grüne, üppige Landschaften in die trockene Wüste bringt. Und vielleicht werden wir entdecken, was Wasser und besonders das Wasser des Lebens auch für uns tun kann. Sie brauchen keine Straßenkarte, wenn Sie William Creek besuchen, die kleinste Stadt des Outbacks. Alles ist bequem aufgereiht, entlang Ihrer einzigen Straße, dem Utnadatta Track. Alle Sehenswürdigkeiten befinden sich in kurzer Entfernung im Bereich zwischen dem Hotel und dem Geschäft. Sie haben es nicht weit, um alles in sich aufzunehmen. Der Memorialpark zeigt einige ungewöhnliche Transportmittel, die einen Zeitraum abdecken, in dem der Fortschritt der Menschheit in unseren Reisemethoden hervorgehoben wird. Es gibt einen alten Holzwaggon, der von Ochsen oder Kamelen gezogen wurde. Dann gibt es noch eine alte Dampfmaschine, neben den Überresten der historischen Garn-Eisenbahnlinie, die durch das Outback führte und die Adelaide und Darwin verband. Und dann ist da noch die erste Stufe einer Rakete aus dem angrenzenden Woomera-Verbotsgebiet, wo britische Raketen in den 60er Jahren gestartet und Tests durchgeführt wurden, um einen Satelliten in die Umlaufbahn zu schicken. Man findet das Unerwartete hier in William Creek. Würden Sie zum Beispiel eine Parkuhr erwarten, mitten im Nirgendwo? Nun, es gibt hier eine in William Creek. Die Parkuhr scheint sehr seltsam zu sein an so einem abgelegenen Ort. Aber es ist für wohltätige Zwecke und sammelt Spenden für den Royal Flying Doctor Service. Diese kleine Stadt ist komplett umgeben von Australiens größter Rinderzucht, der Anna Creek Station. Das Anna Creek Gehöft liegt 20 Kilometer von der Stadt entfernt. Anna Creek Station umfasst eine Fläche von 24.000 Quadratkilometern. Das ist größer als einige europäische Länder. Um euch eine Vorstellung zu geben von der enormen Größe dieses Rinderbesitzes, es sind 2 Millionen Hektar oder 8000 Quadratkilometer größer als sein nächster Rivale Alexandria Station, die nördlich von hier liegt im nördlichen Territorium des Landes. Sie ist mehr als 7-mal so groß wie die größte Ranch der Vereinigten Staaten, der King Ranch in Texas. Das Anwesen wurde ursprünglich im Jahr 1863 errichtet, aber es zog 1873 um an den William Creek Standort, als das heutige Gehöft gebaut wurde. Ursprünglich gab es auf der Anna Creek Station hauptsächlich Schafe, aber wegen der ständigen Verluste durch Dingo-Angriffe stellte man auf Rinder um. Im Jahr 1935 wurde die Station vom Viehkönig Australiens Sidney Kidman, der während seiner Lebenszeit große Landstriche in ganz Australien besaß, gekauft. Kidman war 13 Jahre alt, als er von seinem Zuhause in Adelaide im Jahr 1870 mit 5 Schillingen in seiner Tasche und einem einäugigen Pferd, das er mit seinen Ersparnissen gekauft hatte, weglief. In seinen jungen Jahren arbeitete er als Viehtreiber und Händler und verdiente Geld mit Dienstleistungen für die Versorgung der neuen Bergbaustätte, die im Outback aus dem Boden schossen. Irgendwann hatte er genug Geld, um seine eigene Rinderzuchtstation zu kaufen. Er begann eine Farm nach der anderen zu erwerben, bis er der größte Landbesitzer der Welt im Ersten Weltkrieg war. Zu einem Zeitpunkt war die Größe von Kidmans Besitzungen größer als das Vereinigte Königreich und betrieb eine Herde von fast 200.000 Stück Vieh. Anna Creek blieb Teil des Kidman-Rinder-Imperiums, bis es 2016 von 9 Besitzern übernommen wurde. Es ist eine von über 56 Rinderstationen in Australien, deren Größe 5000 Quadratkilometer übersteigt. Und eine von 20, deren Größe 10.000 Quadratkilometer überschreitet. Und eine von 4, die mehr als 15.000 Quadratkilometer überschreitet. Und die einzige, die mehr als 20.000 Quadratkilometer überschreitet. Die Größe und Abgeschiedenheit dieser Viehstation bestimmen die Lebensweise hier draußen. Das Leben ist isoliert. Auf einigen der Stationen ist die nächste menschliche Siedlung eine Tagesreise entfernt. Die meisten dieser Outback-Viehstationen haben ihre eigene Landebahn und das Postflugzeug liefert regelmäßig Post und Vorräte. Aber sie haben mehr Glück in Anna Creek, weil die Cooper Paddy Ordnadatta One Day May Run zweimal pro Woche Post ausliefert und auch eine kleine Menge an Fracht bringt. Kinder gehen auf vielen dieser großen Rinderfarmen nicht zur Schule. Ihre Schule ist die Schule der Luft. In der Vergangenheit waren Radios das Lehrmedium. Heute haben Computer und Satelliten die Radios ersetzt. Aber der Titel Schule der Luft ist geblieben. Und sie ist eine der Wahrzeichen des Outbacks. Alle medizinischen Notfälle sind wegen der riesigen Entfernungen im Outback hier draußen beunruhigt. Diese abgelegenen Viehstationen sind weit entfernt von Krankenhäusern und medizinischen Fachwissen. Viele der Stationen sind daher in medizinischen Notfällen auf den Royal Flying Doctor Service angewiesen. Das ist ihre Rettungsleine. Der Royal Flying Doctor Service von Australien ist einer der größten und umfassendsten flugmedizinischen Organisationen der Welt. Sie bietet Notfall- und primäre Gesundheitsdienste für die abgelegenen Gebiete Australiens, einschließlich vieler Viehzuchtstationen. Es gibt eine Menge Outback-Viehzüchter und Tankstellenmitarbeiter, die hier draußen schwer verletzt wurden. Sie verdanken ihr Leben den Royal Flying Doctor Service. Diese Viehstationen sind so groß und das Weidegebiet so weit verstreut, dass es Wochen dauert, um alle Rinder zusammenzutreiben. In den alten Zeiten ritten die Viehzüchter auf Pferden aus, um das Vieh zusammenzutreiben. Ein Großteil des Viehauftriebs wird immer noch auf Pferden gemacht, wegen der rauen Natur des australischen Outbacks. Aber mehr und mehr Stationen setzen Hubschrauber ein, Leichtflugzeuge, Motorräder und Quads, um beim Eintreiben der Rinder zu helfen. Aber Pferde sind immer noch wichtig für die Arbeit der vielen großen Outback-Viehstationen. Die meisten der großen Rinderstationen, einschließlich Anna Creek, folgen immer noch dem traditionellen Outback-Stil der Rinderhaltung. Das ist eine sehr natürliche Art. Die Tiere sind im Grunde wild. Sie werden normalerweise geboren und wachsen ohne jeglichen menschlichen Kontakt auf. Sie werden mit Gras gefüttert und benötigen selten eine chemische Behandlung. Und es gibt viel Platz für sie hier draußen auf der Anna Creek Station. Über 24.000 Quadratkilometer. Und das brauchen sie auch. Dieses Gebiet, die zentrale Region des australischen Outbacks, ist so trocken und die Vegetation so spärlich, dass eine große Menge an Land benötigt wird, um genügend Rinder zu ernähren. Im Grunde hängt hier draußen alles vom Wasser ab. In Dürrejahren kann die Größe der Herde in der Anna Creek Station auf 5000 Tiere fallen. Aber in einer guten Jahreszeit, wenn die Fluten kommen, es regnet und die Bedingungen sich verbessern, dann ist die Station in der Lage, über 17.000 Stück zu halten. Und das ist eine gute Jahreszeit, denn es gibt Wasser. Endlich sind die Fluten aus dem Norden gekommen. Und das sieht man an dem, was gerade in der Nähe des Otnadatta Track am größten See Australiens, dem Lake Eyre, passiert. Frühe europäische Entdecker in Australien waren zuversichtlich, ein Binnenmeer in der Mitte des trockenen Kontinents zu finden. Im Jahr 1840 war Edward John Eyre der erste Europäer, der den riesigen See erblickte, der heute seinen Namen trägt. Aber was den Binnensee angeht, nun, der Lake Eyre war knochentrocken. Heute ist er offiziell als Katisander Lake Eyre bekannt. Und um dorthin zu gelangen, müssen wir unsere Reise entlang des Otnadatta Track fortsetzen. Er ist einer der historischsten Outback-Pfade in Australien. Er folgt einer alten Handelsroute, die von den Aborigines seit Tausenden von Jahren genutzt wird. Sie folgt einer Reihe von Quellen, die von großen Artesianbecken gespeist werden. Um es kurz zu machen, der Regen, der auf der großen zerteilten Fläche fällt, fließt mit der Zeit über einen unterirdischen Grundwasserleiter durch das halbe Land. Poröses Gestein, Zwischenschichten aus nicht porösem Gestein. Wo der Grundwasserleiter sich nach oben biegt, um auf die Erdoberfläche zu treffen, wird das Wasser in Form von Quellen freigesetzt und hier draußen ist Wasser das Leben. Diese Quellen waren lebenswichtig für die frühen Aborigines und später für die frühen Entdecker und Siedler. Es gibt viele dieser Quellen entlang des Otnadatta Track und überall in dieser trockenen Region. Diese Quellformationen haben oft zahlreiche aktive Quellgruppen. Einer dieser Quellen ist Covered Springs, deren Aborigin-Name Peter Kalti Kalti lautet. Diese Quellen waren für die Aborigines ein Rastplatz auf ihrer Reise nach Norden, um Handel zu treiben. Diese Kette von Quellen bietet auch Nahrung und Wasser für die große Vielfalt der einheimischen Tierwelt, die in der Region des Otnadatta Tracks gefunden werden. Es gibt Kängurus, Wallabies, Emus, Sandguanas, Bartagame, Geckos, Perenti-Eidechsen und mehrere Arten von Giftschlangen. Dingos gibt es außerhalb des Hundezauns. Es ist das längste von Menschen errichtete Bauwerk der Welt. Es wurde gebaut, um Schafe vor marodierenden Dingos zu schützen. Es markiert die Grenze zwischen Schaf- und Rinderland. Rinder werden in den Norden getrieben, weil sie so Dingo-Angriffen besser widerstehen können. Die anfälligeren Schafe werden in den geschützten Süden getrieben. Das Wasser der Quellen unterstützt auch die zahlreichen Wüstenvögel, die in dieser trockenen Region zu finden sind. Wie Adler, Trappen oder Buschtruthähne, Wellensittiche, Galas, Papageien und Finken, um nur einige zu nennen. Mit diesen und anderen Quellen, die zuverlässiges Wasser liefen, wurde dies die Hauptroute nach Norden. Dann kam der Overland Telegraph, gefolgt von der Great Northern Railway, später der Garn. Schließlich der Otnadatta Track, wie wir ihn heute kennen. Eine 620 Kilometer lange, unbefestigte Outback-Straße, die von Marie im Südosten über Otnadatta nach Mala im Nordwesten führt. Auf dem Weg passiert die Strecke die Siedlung William Creek und das südliche Ende des Katisander Lake Eyre. Die enorme Größe des Lake Eyre ist überwältigend. Dies ist Australiens größter See und das weltweit größte intern entwässernde Einzugsgebiet. Die Flüsse, die den See speisen, bedecken eine Fläche von 1,2 Millionen Quadratkilometern. Das Einzugsgebiet ist so groß, dass es die Grenzen von drei Staaten überquert. Und es bedeckt ein Sechstel von Australien, etwa so groß wie Spanien. William Creek ist die nächstgelegene Stadt zum Lake Eyre. Und der beste Aussichtspunkt, um den See zu sehen, liegt 60 Kilometer entfernt in der Heligenbucht. Es ist der tiefste Punkt Australiens, mit 15 Metern unter dem Meeresspiegel. Der Lake Eyre ist in zwei Abschnitte unterteilt, die durch den Goyder-Kanal verbunden sind. Diese sind als Lake Eyre Nord bekannt. Er ist 144 Kilometer lang und 65 Kilometer breit. Und der Lake Eyre Süd ist 65 Kilometer lang und 24 Kilometer breit. Die meiste Zeit ist der Lake Eyre ein trockener Salzsee. Eine scheinbar endlose Ausdehnung aus schimmernden Salzkristallen hat über die Jahre Entdecker und Reisende angezogen und tut dies auch heute noch. Aber viermal pro Jahrhundert, etwa alle 25 Jahre oder so, passiert etwas Unglaubliches. Wirbelstürme und schwere Regenfälle in Queensland und Nordaustralien schicken das Hochwasser auf eine 1000 Kilometer weite Strecke nach Süden. Netze von Kanälen, Bächen und Überschwemmungsgebieten, einschließlich des Diamantina, Georgina und Cooper Creek Einzugsgebiet, laufen alle zusammen und füllen das 10.000 Quadratkilometer große Kitesander Lake Eyre. Und wenn er sich füllt, der Zustrom von Wasser, Vögeln und des Lebens im Allgemeinen, ist es eines der spektakulärsten Anblicke der Welt. Der Lake Eyre verwandelt sich von einer ausgedörrten Wüste und dem Salzflachland in eine blühende Wasserstraße. Das Wasser entfacht eine seltene Begrünung der Wüste und bringt Leben in ein Gebiet, das normalerweise zu den trockensten, unwirtlichsten Orten der Erde gehört. Die Gegend erwacht geradezu zum Leben. Was für einen Unterschied das Wasser macht. Die Verwandlung, die Wasser in den Lake Eyre und die umliegende Region bringt, ist eine Erinnerung daran, dass Wasser eines der wichtigsten Substanzen auf der Erde ist. Es erhält und verwandelt. Alle Pflanzen und Tiere müssen Wasser haben, um zu überleben. Wenn es kein Wasser gäbe, gäbe es kein Leben auf dem Planeten Erde. Und das gilt natürlich auch für uns. Wasser ist für den Menschen lebenswichtig. Ohne Wasser können wir nicht überleben. Wasser ist an jeder Körperfunktion beteiligt, von der Verdauung und dem Kreislauf bis hin zur Kontrolle der Körpertemperatur und der Ausscheidung von Abfallprodukten. Ja, wir alle brauchen Wasser. Und wir alle haben schon einmal das Gefühl von Durst gehabt und die Erleichterung, die das Trinken von Wasser mit sich bringt. Und so wie wir körperlichen Durst haben, der nur durch buchstäbliches Wasser gestillt werden kann, so haben wir auch geistigen Durst, der nur durch lebendiges Wasser gestillt werden kann. Nehmen wir zum Beispiel die samaritische Frau. Wir kennen weder ihren Namen noch ihr Alter. Aber ihr Gespräch mit Jesus ist sein längstes Einzelgespräch, das in der Bibel aufgezeichnet ist. Das ist ein guter Grund, um diese Frau aus Samaria näher zu betrachten. Es passierte wie folgt. Jesus war auf dem Weg von Judäa nach Galiläa. Auf seinem Weg kam er durch Samaria. Obwohl dies die schnellste Route war, war es nicht der einzige Weg. Die meisten Juden würden einen längeren Weg nehmen, um den Samaritern aus dem Weg zu gehen. Sie hassten die Samariter, denn obwohl sie in gewisser Weise ein gemeinsames Erbe teilten, hatten die Samariter es sich mit den Feinden der Juden und ihrem Erbe und ihrem Glauben verdorben. Für die Juden waren die Samariter Ausgestoßene. Aber Jesus entschied sich ganz bewusst, durch Samaria zu reisen. Aber warum? Als Jesus müde von seiner Reise wurde, kam er an einen Brunnen, an den Jakobsbrunnen. Und dort traf Jesus eine samaritische Frau, deren Leben sich in einer Abwärtsspirale befand. 5 Ehemänner und ein jahrzehntelanges, unstetes Leben hatten ihre Spuren hinterlassen. Doch als sie an diesem Tag Jesus begegnete, sollte sich ihr Leben für immer verändern. Diese samaritische Frau ging aus der Not heraus zum Brunnen. Sie ging, um etwas zu holen, ohne dass sie nicht leben konnte: Wasser. Als sie näher kam, war Jesus da und er bat sie um einen Schluck Wasser. So beschreibt es die Bibel in Johannes Kapitel 4, Verse 5 bis 7. Er kam in eine Stadt in Samaria, die Sychar heißt. Dort war der Jakobsbrunnen. Und Jesus, müde von der Reise, setzte sich an diesen Brunnen. Es war gegen Mittag. Als eine samaritische Frau kam, um Wasser zu schöpfen, sagte Jesus zu ihr, »Willst du mir etwas zu trinken geben?« Ihre Reaktion war sehr überrascht. Als sie sich fragte, warum Jesus die gesellschaftlichen Normen brach, indem er mit ihr sprach. Wie wir bereits festgestellt haben, war es zu dieser Zeit kulturell inakzeptabel für Juden und Samariter, ein Gespräch in der Öffentlichkeit zu führen. Das galt auch für Männer und Frauen. Jesus antwortete ihr, dass wenn sie wüsste, wer er ist, würde sie ihn um Wasser bitten, weil er allein für lebendiges Wasser sorgt. Beachten Sie, wie die Bibel es in Johannes Kapitel 4, Vers 10 beschreibt. Jesus antwortete ihr, wenn du die Gabe Gottes kennst und wer es ist, der dich um etwas zu trinken bittet, dann hättest du ihn gefragt und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau war von der Aussage Jesus verwirrt, weil sie ihr physikalisch unmöglich erschien. Das Wasser aus dem Brunnen war nämlich still, nicht lebendig oder fließend. Jesus sagte ihr also Folgendes. Es steht in Johannes Kapitel 4, Verse 13 und 14. Jeder, der dieses Wasser trinkt, wird wieder durstig sein. Aber wer das Wasser trinkt, das ich ihnen gebe, wird niemals mehr Durst haben. Denn das Wasser, das ich ihnen gebe, wird in ihnen eine Quelle des Wassers, die zum ewigen Leben führt. Wie wunderbar! Wasser, das für immer sättigen wird. Eine Wasserquelle, die zum ewigen Leben führt. Die Frau sagte, ja, das ist das Wasser, das ich will. Lebendiges Wasser. Jesus, derjenige, der unseren Durst für immer löscht, unsere Seelen sättigt und uns ins ewige Leben führt. Als die Geschichte weitergeht, wird es offensichtlich, dass diese Frau auf der Suche nach Erfüllung war, Befriedigung, Bedeutung und Wert in den Dingen der Welt gesucht hat. Aber sie war immer noch durstig. Ihr seht, die Dinge und Wege der Welt haben vielleicht ihren Durst für einen Moment gestillt, aber am Ende fehlte etwas. Sie sehnte sich immer noch nach lebendigem Wasser, das niemals versiegen würde. Als sie an diesem Tag Jesus begegnete, stand sie endlich demjenigen gegenüber, der ihr Wert, Zufriedenheit, Erfüllung, Freude und ewiges Leben geben kann. Er war derjenige, der für immer und ewig ihre größten Bedürfnisse und Sehnsüchte erfüllen konnte. Er trat in ihr Leben mit einem Versprechen von endlosem Wasser und gestillten Durst, einem Neuanfang, einer reinen Weste. Jesus, das lebendige Wasser. Als dies geschah, ließ die Frau in diesem lebensverändernden Moment ihren Wasserkrug stehen und kehrte in die Stadt zurück, um den Menschen von diesem Mann namens Jesus zu erzählen. Ist es nicht interessant, dass sie ihren Wasserkrug zurückließ? Auf einer spirituellen Ebene hatte sie etwas so viel Besseres gefunden. Sie brauchte ihr Wassergefäß nicht mehr, denn sie hatte das lebendige Wasser gekostet, das nie versiegt. Aufgrund des Zeugnisses dieser Frau kamen die Leute aus der Stadt, um Jesus zu sehen. Und viele glaubten an ihn. Jesus hat dieser Frau eine neue Geschichte erzählt. Sie war nicht mehr die Frau, die für ihre vielen Ehemänner bekannt war, sondern vielmehr die Frau, die ihren Nachbarn mit Jesus, dem lebendigen Wasser, bekannt machte. Anstatt eine Ausgestoßene oder eine verhasste Samariterin zu sein, war sie eine Erbin des Reiches Gottes. Jesus schenkt uns allen eine neue Geschichte. Eine Geschichte der Hoffnung, der Freude und einer großen Zukunft trotz unseres Versagens. Seine Liebe geht tiefer als die Narben unseres Versagens. Die Geschichte, die Jesus für dich hat, ist so viel größer als alles, was du dir vorstellen kannst. Und so viel mächtiger als jedes Versagen. Und vergesst das nicht. Jesus hat diese Frau nicht als eine Ausgestoßene gesehen, auch wenn die Kultur ihrer Zeit sie als solche abstempelte. Vielmehr sah er sie als sein Geschöpf an, ein Kind Gottes, das er innig liebte und in seine Familie aufnahm. Jesus wusste alles über diese Frau Und doch ging er auf sie zu, freundete sich mit ihr an und schenkte ihr Hoffnung, inneren Frieden sowie Glück und ewiges Leben. Er gab ihr lebendiges Wasser. Ja, lebendiges Wasser. Nicht wie das Wasser, das in den Lake Air fließt, das nur alle 25 Jahre oder so kommt und selbst dann ist es bald wieder weg. Nein, das lebendige Wasser, das Jesus anbietet, ist nicht so. Dieses lebendige Wasser wird für immer sättigen, löscht unseren Durst für immer, befriedigt unsere Seele und führt uns ins ewige Leben. Wenn Sie die heutige Reise nach Zentralaustralien und Cathy Sander Lake Air genossen haben, zusammen mit unseren Überlegungen über das lebendige Wasser, das Jesus uns anbietet, dann schauen Sie nächste Woche wieder vorbei, wenn wir eine weitere Reise des Lebens gemeinsam teilen. Bis dahin, möge Gott Sie beschützen und Frieden schenken. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, danke für die Schönheit des Cathy Sander Lake Air und das Geschenk des Wassers, das so lebenswichtig für unsere Gesundheit und unser Wohlergehen ist. Aber vor allem danke ich für Jesus und sein Geschenk des lebendigen Wassers, das uns inneren Frieden, Glück und ewiges Leben bringt. Herr, wie die Frau von Samaria brauchen wir dieses lebendige Wasser. Und so strecken wir uns im Glauben aus und nehmen es jetzt an. Und wir danken dir in Jesu Namen. Amen.